Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Mit Vera Linz herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Mehr Rechte für uns NutzerInnen auf digitalen Plattformen. Das verspricht der Digital Services Act der Europäischen Union. Im Februar dieses Jahres ist er vollständig in Kraft getreten und seit dieser Woche gilt nun das entsprechende nationale Gesetz hier in Deutschland. Digitale Dienstegesetz heißt das und mit dem soll Ihnen ganz schnell und einfach geholfen werden, wenn Sie Ärger haben durch Hate Speech, Beleidigungen, Bedrohungen oder mutmaßlichen Betrug im Internet. Wie gut das tatsächlich klappen wird, darüber sprechen wir mit dem Mann, der dafür von nun an zuständig ist, mit dem Chef der Bundesnetzagentur. Außerdem fragen wir, welches Potenzial die Digitalisierung hat, wenn man Hilfe bei psychischen Problemen sucht. Können digitale Angebote den Mangel an Psychotherapeuten ausgleichen? Seit langem gab es im EU-Parlament die Idee, den Umgang mit digitalen Plattformen in der EU neu zu regeln. Nun ist es soweit, der Digital Services Act der EU ist seit Februar vollständig in Kraft und seit gestern, also seit Freitag, dem 26. April, ist diese Verordnung auch in Deutschland umgesetzt. Das digitale Dienstegesetz wurde im Bundesrat beschlossen, nun muss es nur noch der Bundespräsident unterzeichnen und im Bundesgesetzblatt veröffentlichen. Was das digitale Dienstegesetz für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet, erklärt uns unser Kollege Dennis Kogel.
Nichts weniger als das Machtverhältnis zu verschieben, weg von den Tech-Firmen und hin zu uns Userinnen und Usern. Das ist das große Ziel des neuen digitale Dienstegesetzes. Es enthält umfassende Änderungen für unseren Umgang mit digitalen Plattformen. Drei sind besonders wichtig. Erstens, Sicherheit. Menschen im Netz sollen besser geschützt werden vor Dark Patterns, Datenmissbrauch und vor allem von illegalen Inhalten. Wenn etwa auf Social Media gehetzt und gedroht wird, dann sind die Plattformen von nun an per Gesetz noch stärker dazu verpflichtet, diese Inhalte selbst zu entfernen. Passiert das nicht, sollen NutzerInnen solche Inhalte schneller und einfacher melden. Sie sollen aber auch die Entscheidungen der Plattformen einfacher anfechten können, wenn sie das Gefühl haben, es sei nicht richtig, dass ihr Post gelöscht wurde oder ihr Account gesperrt. Die Plattformen sind verpflichtet, auf diese Meldungen zu reagieren und Entscheidungen zu begründen. Halten sich die Unternehmen nicht daran, können NutzerInnen Beschwerde einreichen bei der zukünftigen Koordinierungsstelle der Bundesnetzagentur. Zweitens, Transparenz. Die Plattformen müssen sozusagen die Türen ihrer Maschinenräume öffnen. Sie müssen Politik und Forschung Einsicht geben in Empfehlungssysteme, Algorithmen, in ihren Code und in die Werbung, die sie uns anzeigen. Die neuen Regeln sollen es einfacher machen zu verstehen, warum wir auf Online-Plattformen das sehen, was wir sehen und uns auch mehr Kontrolle darüber geben. So sollen Social-Media-Plattformen die Möglichkeit bieten, personalisierte Feeds abzustellen. Und drittens, Wettbewerb. Europäische Unternehmen sollen konkurrenzfähiger werden gegen Google, Apple, Meta und Co. Eigene Angebote etwa sollen in den firmeneigenen App-Stores nicht mehr bevorzugt dargestellt werden. Diese Regeln gelten dabei nicht nur für Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube, sondern auch für Online-Marktplätze wie Amazon und Alibaba, aber auch für Hosting-Anbieter. Verstoßen die Unternehmen gegen das neue Gesetz, drohen Bußgelder in Höhe von 6% des weltweiten Gesamtumsatzes.
Das halte ich schon für einen Anreiz, nicht dagegen zu verstoßen,
sagt Dr. Julian Jausch von der Stiftung Neue Verantwortung. 2023 hat er im Deutschlandfunk Kultur den Digital Services Act der EU, kurz DSA, bewertet. Das digitale Dienstegesetz setzt den DSA nun auch in Deutschland um. Die Idee der Verordnung hält Jausch für sinnvoll. Doch es gibt noch viele offene Fragen.
Da muss ich aber wirklich noch zeigen, inwiefern diese Ankündigungen tatsächlich auch in der Praxis funktionieren. Also ganz konkret, funktionieren diese Werbedatenbanken? Ist es einfach für die Menschen, die das möchten, diese personalisierten Empfehlungssysteme auch auszustellen? Ist es einfach für die Leute rauszufinden, was denn jetzt ihre Beschwerdewege oder ihre Kontaktstellen bei den Plattformen sind?
Klar ist eins. Das Potenzial, unseren Umgang mit digitalen Plattformen zu verändern, das hat das digitale Dienstegesetz. Aber werden wir es wirklich nutzen können?
Ja, und genau das bespreche ich jetzt mit Klaus Müller, dem Präsidenten der Bundesnetzagentur. Die wird nämlich in Deutschland für die Durchsetzung des Digitale Dienstesgesetzes verantwortlich sein. Und Bundesnetzagentur, da horcht man auf, denn die kennt man ja eigentlich aus ganz anderen Zusammenhängen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Funkfrequenzen an die Unternehmen kommen und dass diese dann die Netze auch ordentlich ausbauen. Mit dem User-Internet hatte die Agentur eigentlich nur einmal zu tun, als es um die Netzneutralität ging und sie vor Jahren sogenannte Zero-Rating-Optionen untersagt hatte. Jetzt kommt also für die Bundesnetzagentur eine weitere Aufgabe hinzu. Hier wird die Koordinierungsstelle für digitale Dienste eingerichtet werden. Und Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, ist dann quasi der Digital Services Coordinator, bis eine geeignete Person für diese Position gefunden wurde. An diese Koordinierungsstelle können sich alle wenden, die sich beschweren möchten über Vorgänge im Netz. Und zwar sobald das beschlossene Gesetz im Bundesgesetzblatt, also in Kürze, veröffentlicht worden ist. Und ich habe mit Klaus Müller darüber gesprochen, wie das alles funktionieren soll und habe ihn als erstes gefragt, wie weit seine Behörde denn mit den Vorbereitungen für diese Koordinierungsstelle überhaupt schon ist.
Wir konnten ja schon seit Monaten erahnen, dass da eine Aufgabe auf uns zukommt. Und als im letzten Herbst die Bundesregierung den Gesetzentwurf beschlossen hat, haben wir gesagt, das ist jetzt der späteste Zeitpunkt, um einen sogenannten Aufbaustab vorzubereiten, der jetzt auch die ganzen letzten Wochen und Monate einmal mit der Europäischen Kommission zusammengearbeitet hat, dann mit den anderen 26 digitalen Servicekoordinatoren, weil es das ja in jedem Mitgliedsland der Europäischen Union gibt. Und wir haben uns auch schon in Deutschland vernetzt mit den Kolleginnen und Kollegen beim Bundeskriminalamt, bei den Datenschützern, bei den Landesmedienanstalten. Insofern kann man bildlich sagen, wir stehen schon am Startblock und sind startbereit.
Sie sind startbereit, aber noch gibt es ja diesen Koordinator nicht. Das sind erstmal Sie, Herr Müller. Wann wird der denn ins Amt kommen?
Das ist jetzt eine sogenannte stellentechnische Frage. Also einmal gibt es den Leiter dieses Digital Service Coordinators und dafür braucht es natürlich eine Stelle im Haushaltsplan und die ist einfach im letzten Haushalt noch nicht geschaffen worden. Was wir haben, sind Kolleginnen und Kollegen, die wir in der Bundesnetzagentur umgesetzt haben. Wir können auch ein paar Stellen neu besetzen. Das heißt, die Menschen, die die Arbeit machen, die gibt es zumindest zu einem kleinen Teil, das reicht noch nicht, aber die können jetzt schon anfangen. Die Leitung dieser Einheit, die wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr besetzt werden können. Und solange wird der Präsident der Bundesnetzagentur diese Aufgabe übernehmen. Das schaffen wir aber und kriegen wir gut hin.
Die Meldestelle soll ja einen niederschwelligen Zugang bieten. Das heißt, es soll unkompliziert sein, seine Beschwerde einzureichen. Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Wie geht man da vor als Userin zum Beispiel?
Genau, diese Internetseite werden wir schnell jetzt freischalten. Und die Idee ist, wenn dann jemand sagt, er hat irgendetwas im Internet bestellt und er merkt, das ist ein Haushaltsgerät, was aber technisch nicht sicher ist. Oder aber man stellt fest, dass auf sozialen Netzwerken man übel beleidigt wird und das Gefühl hat, dass die Plattform das auch nach wiederholter Erinnerung nicht löscht oder nicht dagegen vorgeht, dann kann man sich auf dieser Seite melden. Wir können das überprüfen und es ist egal, welche Behörde in Deutschland zuständig ist. Das sind nämlich viele. Wir wären dann in der Lage, dieses an die richtige Behörde zu leiten, würden das im Hintergrund alles ablaufen lassen, sodass es für die Verbraucherinnen, für den Bürger einfach ist. Die Bundesnetzagentur regelt das und sorgt dafür, dass es hinter den Kulissen an der richtigen Stelle ankommt.
Genau, Sie hatten es jetzt schon zum zweiten Mal erwähnt, nämlich es gibt ja verschiedene Institutionen in Deutschland, die sich mit der Regulierung von Plattformen beschäftigen. Also die Landesmedienanstalten tun das im Rahmen des Medienstaatsvertrags. Diese sind da auch schon tätig geworden. Dann haben wir außerdem die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, die ja vor allem präventiv arbeiten soll. Dann haben wir auch noch Brüssel, das auch noch für die Regulierung der Plattform verantwortlich ist. Wie kann man sich denn die Zusammenarbeit dieser verschiedenen Institutionen konkret vorstellen?
Da macht nach wie vor jeder das, was er auch schon bisher gut verantwortet hat. Das neue Gesetz gibt dem Ganzen eine Hülle, wenn man so sagen will, einen Koordinator. Und das liegt ja schon im Sinne des Wortes. Das heißt, wir koordinieren diese Behörden. Das heißt, wir sorgen dafür, dass alles, was jetzt neu aus Brüssel kommt, an neuen Verfahren, an neuen Regularien, an die richtigen Behörden kommuniziert wird. Und umgekehrt, die Erkenntnisse, die wir in Deutschland haben. Zum Beispiel hatten wir leider auch auf Plattformen im deutschsprachigen Raum sehr, sehr viele furchtbare Nachrichten nach dem Hamas-Überfall auf Israel, dass solche Meldungen dann in Brüssel gesammelt werden und dann auch mit der gesamten europäischen Entschlossenheit dann auch gegenüber diesen ja internationalen Plattformen adressiert, im Notfall auch Bußgeldbewehrt durchgesetzt wird. Und das ist jetzt ja der neue Gedanke. Aus allen 27 Ländern werden Fälle, Vorfälle gesammelt und können dann gegenüber den großen Plattformen mit dem europäischen Kraft auch durchgesetzt werden, damit denen das auch nicht mehr egal ist. Und das alles soll aber die Bürgerinnen, den Bürger gar nicht interessieren müssen. Er soll eine einfache Adresse haben, das ist die Bundesnetzagentur, und die Frage behördlicher Zuständigkeiten, das regeln wir dann mit den Kolleginnen und Kollegen.
Und wird es auch transparenter? Weil ich kann mich erinnern, bisher ist ja immer auch so eine Klage, dass Entscheidungen der Plattform nicht nur sehr lange dauern, wenn sie überhaupt kommen, sondern dass sie auch nicht transparent sind. Und dass es bei Facebook zum Beispiel so einen massiven Personalabbau gegeben hat und man darum mit Autoresponsern kommunizieren muss. Das wird jetzt schneller und transparenter werden?
Ob es schnell geschieht, das werden wir versuchen, das können wir noch nicht versprechen. Das liegt ja an den Plattformen, aber es gibt dieses Instrumentarium. Und es gibt zwei weitere wichtige Errungenschaften des digitalen Dienstegesetzes oder des europäischen Pendants. Es wird sogenannte Trusted Flaggers, also vertrauenswürdige Akteure geben. Das können zivilgesellschaftliche Organisationen sein. Das können vielleicht auch andere sein, die sagen, wir haben sehr, sehr viel Erfahrung, zum Beispiel im Bereich von Hate Speech, also Hass und Hetze im Netz, oder aber vielleicht auch im Bereich von Marktpiraterie oder ähnlichen Themen. Die bekommen dann einen besonderen Zugang. Da sagt man, euch können wir etwas mehr vertrauen, ihr habt vielleicht besondere Erfahrung, ihr strukturiert das, ihr prüft das schon mal vor. Und das Zweite, was es jetzt gibt, ist ein Zugang für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, weil es natürlich total wichtig ist, dass nicht nur Behörden sich mit Plattformen auseinandersetzen und diese analysieren, sondern dass eben auch Universitäten, wissenschaftliche Institute können. Auch die bekommen jetzt über dieses Digitale Dienstegesetz, den Digital Service Act, einen besonderen Zugang. Das muss jetzt alles noch implementiert werden. Darum kann ich nicht versprechen, dass das morgen oder übermorgen schon alles klappt. Aber das wird jetzt alles europaweit abgestimmt, vorbereitet. Und damit wollen wir mehr Transparenz, auch mehr Verbraucherschutz auf den Plattformen sehen.
Ich bin im Gespräch mit Klaus Müller, dem Chef der Bundesnetzagentur, wo jetzt eine Koordinierungsstelle für digitale Dienste eingerichtet werden wird. Herr Müller, woher erfahre ich denn als Userin, dass es sie gibt? Wie kommunizieren Sie das nach außen? Wird das plakatiert oder wie erfahren das die Menschen, außer dass sie es jetzt hier bei uns im Radio hören?
Genau, damit haben Sie mir vielleicht einen Punkt schon vorweggenommen. In der Tat, wir vertrauen natürlich darauf, dass es daran ein mediales Interesse gibt und sobald es natürlich Erfolge gibt. Und Kommissar Breton hat schon im letzten Herbst für die EU-Kommission gesagt, dass mit der Plattform X, vormals Twitter, ein erstes Verfahren geprüft wird, weil wir dort eben viel dieser schrecklichen Nachrichten rund um den Hamas-Angriff gesehen haben. Er hat jetzt gerade angekündigt, dass TikTok mit einem neuen, ich glaube wirklich unglaublichen Verfahren, dass sie belohnt werden, wenn sie noch mehr Zeit auf TikTok verbringen, dass da zwei Verfahren eröffnet werden. Da arbeiten natürlich jetzt alle digitalen Dienstekoordinatoren zu. Und wenn es da Erfolge gibt, wenn es da Ergebnisse gibt, dann können wir das transparent machen. Dann spricht sich das vielleicht auch rum. Und natürlich wird es von unserer Seite her keine Kampagne, keine Plakatkampagne geben. So gut sind wir jetzt finanziell nicht ausgestattet. Aber ich glaube, wenn Menschen dann demnächst im Internet suchen, wird es auch viele Organisationen im Verbraucherschutz, bei der Stiftung Warentest, in der Zivilgesellschaft, in der Wissenschaft geben, die dann sagen, Moment, wenn ihr dieses Problem habt, wendet euch an die Bundesnetzagentur. Da kann euch tatsächlich viel besser geholfen werden, wenn es strukturelle Probleme gibt. Dafür sind wir da.
Der DSA soll ja die Medien- und Meinungsfreiheit schützen und das ist besonders relevant vor den Wahlen, die uns bevorstehen, angefangen die Europawahl am 9. Juni. Und man fragt sich, was können der DSA und das digitale Dienstegesetz hier in Deutschland mit Blick auf diese Wahlen tatsächlich bewirken? Kritik kam ja zum Beispiel von der Organisation Algorithm Watch, die bedauert, dass das Gesetz wohl zu spät kommt, um Wirkung zur Europawahl zu entfalten. Wie bewerten Sie das?
Ja, das ist, glaube ich, eine legitime Kritik, das finde ich, muss man anerkennen. Der Digital Service Act ist auf europäischer Ebene schon am 17. Februar in Kraft getreten. Insofern ist die EU-Kommission schon ein bisschen weiter. Wir in Deutschland hinken eben ein bisschen hinterher. Darum ist das leider eine berechtigte Kritik. Die EU-Kommission hat jetzt trotzdem sogenannte Integritätsrichtlinien für Wahlen veröffentlicht, wo sie eben sagt, ihr Plattformen müsst bestimmte Qualitätskriterien zur Information von Wahlen, zu algorithmisch basierten Empfehlungen, zu politischer Werbung, zur Löschung von Fake-Accounts und Bots, zu Deepfakes auf den Weg bringen. Und das werden wir natürlich versuchen, jetzt mit Blick auf den Juni auch noch mit in Deutschland umzusetzen. Aber ja, weil wir auch noch nicht das Personal haben, weil wir auch Erfahrung sammeln müssen, haben wir zwar jetzt schon angefangen, mit den Plattformen auch in Deutschland zu reden und das vorzubereiten, mit den Parteien zu reden, uns bekannt zu machen, wenn Kandidatinnen und Kandidaten Probleme haben. Aber es wäre vermessen, das jetzt für die Europawahl zu versprechen. Richtig, das hätte man sich früher gewünscht. Aber jetzt nicht hinterher gucken, sondern nach vorne schauen.
Genau. Wie stellen Sie sich denn auf diese Landtagswahlen ein? Welche Vorkehrungen treffen Sie?
Wir führen jetzt schon Gespräche mit den Plattformen, wo es eben Ansprechpartner in Deutschland gibt. Das gilt nicht für alle, aber doch für einige. Wir lassen uns ihr Qualitätsmanagement, ihr Beschwerdemanagement vorführen, gleichen das ab. Die EU-Kommission hat jetzt schon letzte Woche einen sogenannten Stresstest für Wahlen durchgeführt. Das kann man sich so wie früher bei Banken oder Versicherungen vorstellen, wo man sozusagen Planspiele hat. Was passiert, wenn es eine große Fehlmeldung gibt? Was passiert, wenn auf Plattformen das Gerücht geht, die Wahlen fallen aus? Da würden manche Menschen drüber lachen, aber andere sind vielleicht verunsichert. Und das wird jetzt schon vorbereitet mit der EU-Kommission, den digitalen Dienstekoordinatoren in den verschiedenen EU-Ländern und auch den großen Plattformen, damit die alle wissen, wir gucken hin, wir erwarten von ihnen, dass sie hier einen Beitrag zu ihrer Verpflichtung leisten. Und dann machen wir uns natürlich bekannt bei den Parteien oder auch interessierten Verbänden, die eben sagen, da gibt es eine Fehlmeldung über die Partei XYZ, dann kann man das bei den Plattformen melden und wir können überprüfen, wie sie damit umgehen, weil diese systemischen Risiken, die müssen jetzt eben anders gehandelt werden als in der Vergangenheit.
Herr Müller, nochmal den Blick aufs große Ganze geworfen. Wie bewerten Sie insgesamt das Potenzial des DSA? Ist ja nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, zumindest mit Blick auf die großen Plattformen wie Facebook oder X. Wir wissen doch, dass die Geschäftsmodelle dieser Plattform klickbasiert sind und immer so ein bisschen dafür sorgen werden, dass da vielleicht auch fragwürdige Inhalte gepusht werden.
Ich glaube, wir sollten nicht so vermessen sein, zu versprechen, dass sich das Übel damit an der Wurzel packen lässt. Was wir jetzt machen, ist ein erster, ein machtvoller Schritt, der diesen internationalen Plattformen, die ja in der Regel eben nicht europabasiert sind, dass denen klar wird, wenn ihr in Europa Geschäfte machen wollt, dann müsst ihr euch jetzt an europäisches Recht halten. Und dafür ist der Digital Service Act ein ganz erster wichtiger Schritt. Der ist nicht perfekt, aber er ermöglicht, Erfahrungen zu sammeln. Und mit den Bußgeldern, die im Digital Service Act verankert sind, kann es sehr teuer werden. Und die EU-Kommission ist fest entschlossen, hier auch durchzugreifen.
Sagt Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur. Herzlichen Dank für das Gespräch, das, wie ich es einschätze, in Aussicht stellt, dass die Regulierung von Plattformen zu einem Marathonlauf wird, wenn nicht sogar zu einer Sisyphusarbeit. Ja, die Macht der Digitalplattformen, die speist sich aus ihren Algorithmen. Sie sind allgegenwärtig. Software schlägt meist unbekannten Handlungsanweisungen Folgen, zum Beispiel passende Partner vor oder Musik, die wir mögen könnten. Auch bei Suchmaschinen ranken Algorithmen die Ergebnisse. Die Macht der Algorithmen wird oft als Bedrohung wahrgenommen, weil sie unseren Blick auf die Welt bestimmen und vielleicht sogar unser Handeln beeinflussen könnten. Das Buch Algorithms of Oppression, zu Deutsch Algorithmen der Unterdrückung, von Xavier Noble, hat uns das vor einigen Jahren nahegebracht, beispielsweise anhand von sexistischen und rassistischen Suchergebnissen, die von der Software ausgespuckt worden sind. Nun aber haben zwei italienische Forscher den Spieß umgedreht und ein Buch mit dem Titel Algorithms of Resistance, Algorithmen des Widerstands, geschrieben. Menschen sind hier nicht die Opfer der Algorithmen, sondern sie leisten Widerstand. Matthias Finger hat in dem Buch geblättert.
Ja, ich gebe es zu, ich bin schuldig im Sinne der Anklage. Auch ich versuche, Algorithmen zu manipulieren. Zum Beispiel auf Instagram like ich fleißig die Bilder von anderen, damit die mich schön zurückliken. Ein alltäglicher Mikrowiderstand, findet Soziologe Tiziano Bonini von der Uni Siena.
Wir haben festgestellt, dass viele Nutzer die Regeln von Internetplattformen in Frage stellen. Ihr Erfolg beruht dabei auf einer gegenseitigen Unterstützung und einem starken Sinn für Solidarität.
Einigkeit macht stark. Gemeinsam mit dem Kommunikationswissenschaftler Emiliano Triré von der Uni Cardiff hat Bonini das Buch Algorithms of Resistance geschrieben. Darin finden sich viele Interviews mit bekennenden Tricksern. Drei Gruppen haben die Autoren ausgemacht. Zum Beispiel:
Die Gigarbeiter.
Das sind Selbstständige, die über Internetplattformen einzelne Jobs ergattern, so wie eine Band einzelne Gigs spielt. Uber-Fahrer gehören dazu.
Flughafen Heathrow, London. Ein Uber-Chauffeur bittet in einer Telegram-Chat-Gruppe andere Fahrer auf, sich doch bei Uber kurz abzumelden. Daraufhin beginnt der Preis für die Fahrt zu steigen. Der Algorithmus findet keinen verfügbaren Fahrer. Danach melden sie sich wieder an und akzeptieren neue Fahrten, allerdings zu höheren Tarifen.
Schreiben Bonini und Triré auf Recherchen basierend. Diese Kniffe der Plattformarbeiter nennen sie Manifestationen algorithmischer Handlungsfähigkeit.
Tech-Unternehmen entwerfen solche Plattformen, um Individualismus und Konkurrenz unter den Arbeitern zu entfachen. Interessanterweise sind die Menschen trotz des wettbewerbsorientierten Umfeldes in der Lage, Netzwerke zur gegenseitigen Unterstützung aufzubauen.
Auch die Fahrer von Lieferdiensten versuchen Apps, die ihnen Aufträge erteilen, zu verstehen und so zu beeinflussen. Das Ziel: mehr Dienste und mehr Geld. Ein Beispiel aus Indien.
Ein Fahrer gibt in der App als Kunde eine Essensbestellung auf und wartet vor dem Restaurant, in dem er geordert hat. Dort hofft er darauf, dass die Bestellung automatisch ihm als nächstgelegenem Kurier zugewiesen wird. Sobald er das Essen abgeholt hat, storniert er als Kunde die Bestellung. Im Anschluss gibt es eine Rückerstattung von Uber Eats.
Dieser Widerstand sei taktisch, also auf die Situation angepasst, und widerspreche den Interessen der Anbieter, sagen Bonini und Triré. Widerstand sei aber auch im Einklang mit Plattformregeln möglich. Den könnten beispielsweise Tinder-Nutzer ausüben.
Wenn der Algorithmus immer wieder Partner mit ähnlichem Profil vorschlägt, löschen manche User ihr Konto und erstellen es neu. Mehrmals nacheinander. So beginnt die algorithmische Auswertung immer wieder von vorne.
Und schlägt bisher verborgene Kandidaten für Beziehungen vor. Das Verhalten ist rein formal regelkonform, aber eher strategisch und damit langfristig angelegt. Die zweite Gruppe der Algorithmen-Austrickser sind
Konsumenten, Musiker, Influencer.
Die verschaffen einander Reichweite, beispielsweise indem sie sich gegenseitig verlinken oder markieren. Einige stimmen ihre Produkte auch perfekt auf die Algorithmen ab. Reibungswiderstand durch Anpassung.
Manche Musiker minimieren bei ihren Liedern bereits die Länge der Intros. So wird die Aufmerksamkeit der Hörer sofort erregt. Sie setzen den Refrain auch mal an den Anfang eines Songs. Damit wird es wahrscheinlicher, dass die Zuhörer dranbleiben und der Algorithmus die Songs in der Wiedergabeliste hält.
Twitter wiederum bevorzugt neue und kollektiv lancierte Themen. Durch zahlreiche Versuche herausgefunden und für eigene Zwecke eingesetzt, hat das eine dritte Gruppe, die auf algorithmischen Widerstand setzt.
Die politischen Aktivisten.
Von Occupy bis Black Lives Matter. Die systematische Schaffung von Trending Topics haben sie in der kommunikativen Praxis perfektioniert.
Jede Plattform ist ein umkämpftes Schlachtfeld. Es ist ein ständiges Verhandeln. Wir haben keine romantische Sicht auf die Dinge. Soziale Bewegungen verfügen über weniger Ressourcen, aber vielleicht über mehr Kreativität. In einigen Fällen sind sie wirklich sehr effektiv und sorgen für einen unglaublichen Innovationsschub.
Ergänzt Emiliano Triré. Gemeinsam mit Tiziano Bonini will er ein von der Wissenschaft bisher wenig beachtetes Feld kartografieren. Das gefällt Nicolas Kaiser-Briel von algorithmwatch.org.
Das Buch ist eine sehr gute Recherche. Es ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Was passieren könnte, ist, dass viele neue Forschung davon kommt, um die Thesen von den Autoren zu widerlegen oder zu stärken.
Das Buch schärft unser Bewusstsein für die Allgegenwärtigkeit von Algorithmen anhand vieler Beispiele, vom Eigennutz bis hin zur digitalen Notwehr. Allerdings merkt Kaiser-Briel an:
Es gibt auch unheimlich viel Widerstand gegen Datenzentren, zum Beispiel in Spanien, in Irland und anderswo auch. Und hier ist es Widerstand nicht gegen einen Algorithmus, sondern gegen das politische System, das Algorithmen ermöglicht.
Vermutlich wäre das wohl ein Thema für ein weiteres Buch. Die beiden Autoren sehen algorithmischen Widerstand auch als eine mögliche Form des modernen Arbeitskampfes, obwohl er unfair ist. Tech-Giganten gegen Nutzer. Aber vielleicht lassen sich ja die Verhältnisse verschieben, ein bisschen zumindest.
Es wird durch algorithmische Reibung keine Revolution oder radikales Umdenken geben. Dafür reichen die Taktiken des Mikrowiderstandes nicht aus. Aber sie sind ein notwendiger Ausgangspunkt, wenn wir Netzwerke des Widerstands und der Solidarität aufbauen wollen.
Und wenn Sie mitmachen wollen, Algorithms of Resistance von Tiziano Bonini und Emiliano Tre ist erschienen bei MIT Press und kostet 30 Euro. Man kann es aber auch kostenlos im Netz herunterladen mit dem Zusatz Free Download findet das Ihr Algorithmus der Suchmaschine ganz gewiss. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation, Klimawandel, all das zehrt an den Nerven vieler Menschen. Auch wenn zumindest Corona weitgehend hinter uns liegt, Normalität ist für viele seitdem nicht wieder eingekehrt, was die psychische Gesundheit betrifft. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist der Bedarf an Therapie deutlich gestiegen. Bei Erwachsenen hat die Nachfrage um 40% zugenommen, bei Kindern und Jugendlichen um 60%. Das besagen Zahlen der Bundespsychotherapeutenkammer Stand 2023. Doch viele Menschen finden oft gar keinen Therapieplatz. Können vielleicht digitale Angebote helfen, hier Lücken zu schließen? Mein Kollege Hagen Taschön hat sich das für uns angeschaut. Hallo Hagen.
Hallo.
Welche Möglichkeiten hast du denn gefunden?
Ich meine, wer viele Podcasts hört oder YouTube sieht, gerade aus dem englischsprachigen Raum, kennt vermutlich BetterHelp. Das ist so eine Plattform, wo man sich wirklich sehr schnell psychologische Hilfe buchen kann. Das ist dann quasi Online-Therapie per Videocall. Deutsche Anbieter, die was Ähnliches machen, heißen zum Beispiel MindDoc oder MentaVio. Aber auch viele PsychologInnen machen das ohne eine Plattform im Rücken. Da geht man dann auf deren Webseite und macht sich so einen Termin. Und das ist nicht nur praktisch, weil man so Anfragen aus Ballungsräumen auch an Orten, wo TherapeutInnen vielleicht mehr Zeit haben als hier in Berlin, wo man keine Termine bekommt, dass man da Termine bekommt. Das kann auch noch andere Vorteile haben, sagt die Psychologin Julia Hoffmann-Schäfer. Die bietet auch Online-Sitzungen an.
Also ein großer Vorteil ist auf jeden Fall die hohe Flexibilität, die die Online-Sitzungen mit sich bringen. Das heißt, meine Patienten und Patientinnen müssen nicht in eine Praxis fahren. Das heißt, so aufwendige Fahrten in Stau stehen oder auch durch eine volle U-Bahn fahren müssen.
Oder man hat natürlich auch eine gewisse Anonymität, wenn man das Haus nicht verlässt. Man wird nicht gesehen, wie man in die Praxis kommt. Und auch das Gesundheitsministerium hat mittlerweile gesehen, dass das eine gute Idee ist. Während der Corona-Pandemie war es nur als Ausnahme möglich, Online-Therapie zu machen. Mittlerweile ist das auch eine Kassenleistung, die so generell übernommen werden kann.
Okay, also wenn Online-Therapie so viele Vorteile gegenüber klassischen Praxisbesuchen hat, warum ist es dann noch nicht der Standard?
Erstmal, es wurde gerade eben erst möglich, aber das gibt durchaus auch Nachteile, sagt Hoffmann-Schäfer.
Da habe ich auch in meiner Online-Therapie sehr darauf Rücksicht genommen, dass es eine bestimmte Patientengruppe gibt, mit der man vielleicht Online-Therapien nicht durchführen sollte, wie zum Beispiel bei starker Instabilität, wie Suizidalität, selbstverletzendem Verhalten, also wo wir Therapeuten mehr Interventionsmöglichkeiten brauchen.
Und auch Rüdiger Zwerens von der Uniklinik Mainz, er ist der Leiter für E-Mental Health, so heißt dieses ganze Fachgebiet. Er sagt auch, dass Online-Therapie und klassisches Gegenübersitzen, das ist nicht das Gleiche.
Das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und natürlich lernen wir auch schon in der Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin, psychologischer Psychotherapeutin, wie wichtig auch so die ganze Szene, die Interaktion ist, das nonverbale Mitteilen, Gestik, Mimik und so weiter. Und das kann man natürlich nicht alles durch die Technik transportieren, aber ein Großteil geht trotzdem, kann man trotzdem gut auch über eine videobasierte Therapie vermitteln.
Und hier liegt dann halt schon sehr viel Verantwortung bei den TherapeutInnen selbst, die dann sagen so, bei dem Fall, da müsstest du doch schon besser herkommen, das können wir nicht über einen Videocall machen. Da ist es dann wichtig, dass man an die richtige Person gelangt, die das auch richtig einschätzen kann. Das heißt, zum Beispiel dieses ganze Feld Diagnostik, um überhaupt die Probleme zu entdecken, da sagt Zwerens, da sind Videocalls einfach nicht die beste Idee für.
Das heißt, Online-Therapie kommt für viele Menschen gar nicht in Frage und wird deshalb vielleicht in der Zukunft auch eine Nische bleiben?
Nicht unbedingt. Also bisher haben wir ja wirklich von klassischer Therapie gesprochen, nur halt vor der Webcam. Aber es ist genau das Gleiche, als würde man sich gegenüber sitzen. Aber meistens wird Digitalisierung von Sachen, die wir schon haben, ja erst interessant, wenn man sie eben nicht eins zu eins ersetzt.
Das ist auch so eine Art Standpunkt, den ich vertrete, dass man digitale Behandlungsangebote eher eine sinnvolle Ergänzung darstellen für die reguläre psychotherapeutische Arbeit und definitiv kein Ersatz sein sollen, weil so wie wir es gerade auch beim Thema therapeutische Beziehung kurz angesprochen haben, ist nach wie vor so der menschliche Kontakt, auch im direkten Kontakt schon mit der entscheidende Wirkfaktor in der Psychotherapie.
Und dann gibt es halt Möglichkeiten, die Digitalisierung bringt, die einfach sonst unmöglich gewesen wären. Es gibt zum Beispiel Apps für Schreibtherapie. Dann hat man da eine App und dann hat man da wie so einen klassischen Chat oder auch zeitversetzt und kann dann mit TherapeutInnen schreiben und das über den ganzen Tag verteilt.
Da gibt es auch Programme, wo man so wie in einem Online-Chat synchron, asynchron sich mit Online-Coaches oder PsychotherapeutInnen unterhält oder austauscht. Und auch da ist so eine Art therapeutische Beziehung möglich.
Was Rüdiger Zwerens immer wieder erwähnt hat, ist halt wirklich diese therapeutische Beziehung. Man muss sich mit dem Gegenüber gut verstehen, das Gefühl haben, dass man verstanden wird. Das ist immer noch das, was der größte Wirkfaktor in einer Psychotherapie ist. Das heißt, da muss man immer darauf achten, stimmt das Zwischenmenschliche? Und dann sind die Chancen auch hoch, dass das klappt.
Wie finde ich denn nun raus, welche App für mich zum Beispiel geeignet wäre?
Also es gibt das sogenannte DIGA-Verzeichnis vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. DIGA, das sind die digitalen Gesundheitsanwendungen, also Apps auf Rezept im Grunde. 26 von bisher 63 in diesem Register zugelassenen Apps beschäftigen sich mit dem Thema Mental Health und das wird dann auch von Krankenkassen tatsächlich übernommen. Da gehören auch solche Plattformen wie dieses MindDoc eben durchaus dazu. Es gibt aber auch Kritik an diesem ganzen System. Zum Beispiel hat die Techniker Krankenkasse diese Woche erst den DIGA-Report 2 veröffentlicht. Und auch Rüdiger Zwerens hat mir im Gespräch das Gleiche gesagt. Das Problem ist, es gelten einfach nicht die gleichen Wirksamkeitsnachweisregeln wie in der klassischen Medizin, damit ein Medikament zugelassen wird. Das heißt, für uns Laien ist es schwer zu entschlüsseln. Ist das jetzt sinnvoll, was mir verschrieben wurde? Wurde hier evidenzbasiert gearbeitet? Oder ist es Quatsch, also im Grunde ein ähnliches Problem, was man auch bei Sachen wie Homöopathie oder sowas hat. Und hier gilt es dann auch, dass man den verschreibenden ÄrztInnen halt doch vertrauen muss, dass die wissen, was sie da machen.
Wir stehen ja jetzt noch ganz am Anfang dieser Entwicklung. Was würdest du denn sagen, wo die Reise hingeht mit digitalen Therapiemöglichkeiten?
Tatsächlich könnte KI auch in diesem Feld eine große Rolle spielen. Die ersten erfolgreichen Versuche gibt es wohl schon, sagt Rüdiger Zwerens. Und ja, genau, zum Beispiel mit Chatbots.
Es gibt ja auch schon erste Chatbots in der Psychotherapie, die dann eben auch auf der Grundlage von Algorithmen im Endeffekt therapeutische Dialoge erzeugen, die dann eben auch hilfreich sein können für Patienten.
Und wir haben das ja jetzt in letzter Zeit schon häufiger gehört, dass zum Beispiel bei Krebsfrüherkennung KI super gut sein kann, weil die extrem gut darin ist, Muster zu erkennen. Und auch viele psychische Erkrankungen neigen dazu, Muster zu zeigen, das ist ja dann auch ein Diagnosekriterium, dass man eben in diese Muster reinfällt. Und an solchen Punkten kann eine neue Technologie dann durchaus einsetzen und helfen. Und dank der Digitalisierung bewegt sich das ganze Feld auch ziemlich rasant weiter und es wird relativ bald wahrscheinlich schon neue Therapieansätze geben, die klassischen Methoden nicht ersetzen, sondern ergänzen und so für bessere Behandlungsergebnisse sorgen können.
Vielen Dank, Hagen Taschüren. Hagen, dazu, ob und wiefern digitale Angebote klassische Psychotherapien ergänzen können. Und das war's für heute mit Breitband. Die Redaktion dieser Ausgabe hatten Jochen Dreyer und Pia Behme. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Vera Linz. Ich sage Tschüss.